Ja, läuft schon.
Mhm.
Ja. Das ist doch Mund leer machen.
Ja.
Leckerer Barberkuchen.
Genau.
Ja, und wir können hier Kirschen pflücken.
Genau, wir sitzen hier idyllisch unter dem Kirschbaum mit reifen Kirschen, essen Rhabarberkuchen und freuen uns, dass ihr dabei seid.
Ja.
Bei unserer neuen Folge.
Jubiläumsfolge, kann man sagen, ja. Seit einem Jahr sind wir jetzt hier in diesem Projekt.
Ja.
Ja. Machen wir diesen Podcast.
Ja, schon krass, dass wir ein Jahr durchgehalten haben. Die ganzen Ups and Downs und Herausforderungen.
Ja.
Aber dass wir es doch so weit geschafft haben und immer noch Spaß dabei haben.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auch wenn wir, wie auch manche von euch angemahnt haben, eben nicht so oft dazu kommen. Ja,
stimmt,
wir würden gern viel häufiger aufnehmen und es gibt einen oder anderen unter euch, der sagt oder die sagen, sie würden gern häufiger was von uns hören. Es ist immer so lange Abstände zwischen den Folgen. Ja,
ja, würden wir auch sehr gerne. Also das tut uns leid, dass es nicht so möglich ist in unserer Lebenssituation. Ja, aber
genau.
Es ist so, wie es ist, ist es auch irgendwie gut. Und das ist auch das, was möglich ist. Ja.
Und so, dass es nicht für uns in Stress ausartet.
Genau, ja. Soll ja auch Spaß machen. Ja. Genau.
Und deswegen bleibt das Podcast auch weiterhin sehr handgestrickt und handgeschnitten und
und immer noch mit Grillengezirpe
und kruder Aufnahmetechnik.
Vogelgezwitscher, weil wir kein Studio haben, sondern immer noch die Natur.
Unser in die Natur flüchten
Studio
müssen.
Ist gerade.
Ja.
Ja. Und wir haben auch sehr viele auch Kommentare und Zuschriften bekommen, auch zu unserer Jubiläumsfolge. Also vielen Dank dafür an euch alle.
Zu unserem Jubiläumspost, meinst du?
Ja.
Ja, genau.
Was habe ich gesagt?
Folge.
Oh, sorry. Ja, Jubiläumspost auf Insta auch.
Ja.
Und ja, wir haben ja auch nach Themenwünschen gefragt.
Mhm.
Und da wurde mehrfach auch so mal das Thema Eifersucht genannt. Und das haben wir uns jetzt für heute nochmal vorgenommen, Eifersucht 2.0.
Mhm.
Wir hatten ja schon mal eine Folge dazu vor ziemlich genau einem Jahr. Ich glaube, es war echt eine unserer ersten Folgen.
Die dritte Folge oder so, ja.
Mhm. Genau.
Ja.
Und für uns ist auch jetzt eigentlich ganz spannend, mal darauf zu gucken.
Ja.
Ja,
genau. Also ich muss sagen, es fiel mir so ein bisschen schwer, das Thema richtig aktiv wieder herholen. Und ich glaube, dir ging es ähnlich.
Mhm.
Also vor einem Jahr, da war das auch noch mal präsenter. Da habe ich ja die Entwicklung so dargelegt, wie sich das bei mir auch verändert hat, an dem Beispiel von Liebschaften von dir, denen ich begegnet bin und wie da jeweils so meine Reaktion darauf war. Und und muss sagen, jetzt im Lauf dieses Jahres gab es noch viel weniger Anlässe, sich jetzt, also für mich zumindest, mit dem Thema Eifersucht auseinanderzusetzen. Ja. Vielleicht auch, weil bei uns es so von der Beziehungsdynamik jetzt ruhiger geworden sind. Wir sind jetzt nicht mehr so ganz so, drücken jetzt gerade nicht auf so viele Knöpfe, wie das vielleicht vor 2 Jahren noch der Fall war. Ja.
Ja, klar, also, das war jetzt im letzten Jahr tatsächlich eher so überschaubar und auch natürlich jetzt durch die Corona-Zeit.
Die geregelten Polybahnen,
genau.
Nicht so ganz wild unterwegs, mit so auch so experimentell. Und
ja, auch jetzt so durch die Corona-Zeit, da lief es jetzt auch darauf hinaus, dass jeder von uns einen Partner noch hat und der so ungefähr einmal die Woche treffen wir den.
Ja.
Und das ist es dann auch, oder? Das ist so auch ein bisschen was von Routine oder von der neuen Form der Routine.
Routine würde ich es nicht nennen, aber halt so eine Stabilität jetzt gerade in der Beziehung, ja. Jeder hat einen.
Kehrt Ruhe ein.
Einen Geliebten, eine geliebte Spielpartnerin, Spielpartner noch, ja. Und jetzt nicht dauernd irgendwie so neue, die mit ins Spiel kommen.
Ja.
Ja, also wir haben unter anderem auch eine schöne Nachricht von Marco erhalten. Der hat uns ein Audio geschickt und eben auch nochmal speziell die Frage gestellt. Ja, wir lassen ihn einfach selber sprechen und blenden das jetzt hier ein.
Genau.
Ich habe mal eine ganz konkrete Frage an Hannes, an dich, Hannes. Und zwar, du hattest ja erzählt, dass als es bei euch losging, hat Lena einfach so ratzfatz, ich treffe mich jetzt mal und dann los. Und du hattest ganz schön mit Eifersucht zu kämpfen. Und ihr habt ja schon gesagt, dass das sehr wichtig ist, dass man halt an dem Abend, wo der andere ein Date hat, sich auch irgendwas vornimmt. Aber du hast irgendwann auch nochmal erwähnt, dass du da ganz schön drunter gelitten hast am Anfang. Und dieses Leiden war sicherlich nicht nur zu dem Zeitpunkt, wo das Treffen halt direkt standfand, sondern wahrscheinlich auch dann danach noch und im Alltag. Ja, mir geht's da ähnlich. Also meine Freundin ist da recht entspannt. Wir haben leben nicht Polyamor und wollen eigentlich eine offene Beziehung haben. Haben es auch schon 2-3 Mal versucht über Tinder, über ja so aus dem Bekanntenkreis, Freundeskreis irgendwie. Aber ja, also immer wenn es dann konkret wurde, wurde bei mir schwierig mit der Eifersucht. Tief im Inneren weiß ich, dass ich das kann und dass ich das auch möchte. Frei sein in jeglicher Hinsicht und meine Freundin auch, die ist da recht, ja, schon ein bisschen entspannter als ich. Aber ja, meine Frage, Hannes, also hast du eine Idee oder wie hast du das gemacht, dass du die Eifersucht irgendwie in den Griff bekommen hast? Und so wie du sagst, ist dieses Verhältnis zwischen dem, wie viele Bekanntschaften man hat, ist auch unsere Erfahrung, dass es bei den Frauen halt deutlich einfacher ist. Also zumindest quantitativ, qualitativ. Die Qualität ergibt sich dann vielleicht aus der Quantität, dass dann halt Leute dabei sind, die dann irgendwie eine ähnliche ja, Denkweise oder Ausrichtung haben. Ja, also Hannes, wie hast du da Tipps, Ideen oder so ganz konkret, wie du dann, wenn dann Lena nach Hause kam, wie ihr da umgegangen seid, oder hast du dich irgendwie abgelenkt dann permanent? Also ich höre viel Podcast, ich lese viel oder schaue YouTube oder spreche mit Leuten. Ja, aber da haben wir im Freundeskreis halt auch nicht so viele, die da irgendwie ähnlich denken oder ticken, so wie ihr, so wie eure Erfahrung ist. Also wir gehen da relativ offen damit.
So, hallo Marco. Ich schalte mich jetzt hier mal dazwischen. Kurz Pause mit vom Grillengezirpe. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich an der Stelle für deine Nachfrage, für deine Botschaft bedanken und dass wir das hier so im Podcast verwenden dürfen. Du fragst mich ja ganz konkret, wie ich meine Eifersucht in den Griff bekommen habe. Und dazu werde ich nachher auch einiges sagen. Aber mir war es jetzt nochmal wichtig, dazwischen zu schieben, dass das eben meine Lösung sind oder die gemeinsame Lösung von Lena und mir, dass wir dir das nicht abnehmen können, für dich deine Lösung zu finden. Da glaube ich aber, bist du auf einem super Weg und bist ja schon sehr im Prozess und würde dir einfach gern wünschen, dass du da Geduld mit dir haben kannst. Ich weiß nicht, wie eure Beziehung aussieht, was die ausmacht, was euch ursprünglich mal zusammengeführt hat, was euch zusammenhält, wann du dich deiner Partnerin besonders verbunden fühlst. Aber vielleicht ist die Eifersucht ja auch ein guter Marker, der genau auf diese Aspekte zeigt, dass dir nochmal vor Augen führt, was dir in der Beziehung mit deiner Partnerin wichtig ist und was da jetzt auch gerade vielleicht in Frage gestellt wird. Vielleicht so, welchen stillschweigenden Kontrakt ihr miteinander habt. Vielleicht ein bisschen romantischer ausgedrückt, welches unsichtbare Band euch verbindet und welcher Teil davon, welche Faser von diesem Band jetzt gerade in Frage gestellt wird, wenn deine Partnerin sich mit einem anderen trifft. Und was es da vielleicht braucht, dass du das zulassen kannst und gleichzeitig nicht den Eindruck hat, da reißt was zwischen euch. Einfach auch so die Frage, was es dafür braucht, damit bei all dem du deiner Partnerin mehr Freiheit geben kannst und dir auch selber die Freiheit nehmen kannst, weil das fragst du ja konkret nach oder das sagst du ja, du möchtest gern frei sein in jeglicher Hinsicht. Aber ganz ohne Kosten wird es wohl auch nicht gehen, denn genauso wie Sicherheit unfrei macht, ist Freiheit eben auch mit Risiko verbunden. Das mal so ein paar Gedanken noch von mir direkt an dich. Nochmal vielen Dank und wäre sehr gespannt von dir zu hören und wie es bei euch weitergeht und wie ihr das weiter gestaltet. Und auch wenn vielleicht nachher eure Entscheidung ist, das mit der offenen Beziehung ist nichts für euch, dann habe ich davor auch den höchsten Respekt. Und wenn ihr sagt, ja, wir gehen den Weg und wir finden da einen Modus für uns, dann freut mich das natürlich sehr für euch. Bis dann, alles Gute. Später hören wir ja nochmal was von dir. Okay, ja, also so wie ich es verstanden habe, geht es Marco hauptsächlich darum, ja, in der Anfangssituation, wie kann ich denn da mit den Gefühlen der Eifersucht umgehen oder wie gehe ich mit diesen, ja, auch oft ja sehr starken Gefühlen der Eifersucht um, die dann vor allem in den Situationen auftreten, wo dann die Partnerin mit jemand anderem unterwegs ist, aber auch sonst im Verhältnis miteinander, wie man da einfach mit diesen Gefühlen der Eifersucht umgehen kann. Und ich denke, wir werden im Folgenden jetzt auch nochmal genauer auseinandernehmen, was steckt denn hinter Eifersucht alles, was steckt da alles so dahinter. Aber ich versuche mir jetzt einfach nochmal wirklich an unsere Anfangssituation zu versetzen und jetzt ganz praktisch mal so herzuholen, was hat mir denn da geholfen.
Genau,
ja, was war jetzt das einfach mal so auf der Tipps- und Tricks-Ebene. Ja. Ja. Einiges habe ich ja schon in der Folge von damals, vor einem Jahr gesagt. Also wenn du dann unterwegs warst, Lena, dass es mir eben geholfen hat, an dem Abend auch was Schönes zu machen. Mhm. Ja, also zum Beispiel irgendeinen Film zu gucken. Und da war es eben für mich besonders schwierig, wenn ich dann noch Stress mit den Kindern hatte. Ja, also das ist jetzt mal noch so das Negativbeispiel, ja, dass ich irgendwie da dann noch einen schwierigen Abend hatte, selber gestresst war. Und dann dachte ich, okay, also das hat es dann nochmal verschärft, auch dieses Gefühl der Ungerechtigkeit, ja. Ich hocke hier in der Tinte und du hast eine gute Zeit, ja. Genau. Und vielleicht ist es nicht Eifersucht, sondern das war halt einfach Wut und Ärger. Du nimmst dir da was raus und ich hocke hier zu Hause und
du musst noch die ganze Family managen.
Genau, womöglich noch. Also diese eine Situation, ich habe sie, glaube ich, mal geschildert, wo ich dann noch von der Arbeit heim gestresst bin, ein Gespräch abgebrochen habe noch, weil ich dachte, du musst arbeiten und dann bist du aber auf ein Date gefahren und ich musste praktisch im fliegenden Wechsel irgendwie eine stressige Familiensituation übernehmen. Ja. Also das, was natürlich hilft, ist, wenn man sich da auch wenn man währenddessen dann eben auch einen schönen Abend haben kann und sich irgendwie eine nette Zeit hat, vielleicht andere Leute trifft, Freunde trifft und oder natürlich selber ein Date hat. Aber das ist ja, wie Marco das ja auch erwähnt hat, ist ja häufig auch die Ausgangssituation, wenn Paare sich dafür entscheiden, dass die Frau sehr einfach und schnell Spielpartner findet, während es für den Mann erstmal eine zähere, langsamere Geschichte ist. Zumindest ist es unsere Erfahrung auch im Bekannten.
Also
auch
häufiger.
Hören wir immer wieder, ja. So, dass es also einfach zu dieser Start für Frauen eben ungleich einfacher ist.
Ja. Ja.
Genau.
Genau, da kommt dann noch dieses Neidgefühl auch mit dazu. Ja, so, oh, sie hat jetzt diese tollen Erfahrungen und ich habe sie eben nicht und hätte das aber auch gerne. Also das ist ja nochmal was das noch verschärft.
Ja.
So die Eifersucht dann, ja.
Ja. Genau. Ja, was kann ich noch für einen Hinweis geben? Einfach mit sich selber auch Geduld haben. Also sich selber jetzt nicht noch verurteilen, weil man jetzt eifersüchtig ist, sondern das eben als auch ein Gefühl anzunehmen und anzuerkennen, dass das jetzt halt gerade so ist. Also das kann einem eben auch helfen, es dann besser zu ertragen, wenn man dann diese Gefühle noch versucht so abzuwerten oder als was Schlechtes oder als was Unreifes abzustempeln. Mhm. Also dass man einfach auch das zulässt, ja, ich bin jetzt einfach eifersüchtig, ich bin neidisch, ich bin wütend, ich habe Angst, ich habe eine Verlustangst, ja, das einfach auch sich einzugestehen, dass es auch sein darf.
Genau.
Ja,
genau.
Ja. Ja, dann ganz konkret in den Situationen, also ich denke jetzt gerade so an die Heimkehrsituation von dir oder auch so am nächsten Tag. Mhm. Also ich denke, da muss jeder rausfinden, was für einen da besser ist. Ist es dann besser, Abstand zu halten erstmal? Also ist dann auch der Kontakt zur Partnerin, die jetzt da irgendwie beschwingt wiederkommt, ist es noch was weiteres Verletzendes oder ist es dann gerade gut, sehr im Kontakt zu sein? Also bei mir war es dann tatsächlich so, ich habe dann oft Abstand gebraucht. Ich fand es dann zum Teil eine Zumutung, wenn du heimgekommen bist, dass du dich dann zu mir ins Bett gelegt hast, also dann praktisch in dein Bett, ja, in unser Ehebett, ja. Das fand ich echt wie eine Zumutung, dass ich dachte, ich rieche den anderen jetzt auch noch an dir, ja. Da wäre es vielleicht auch manchmal günstiger gewesen, ich hätte einfach in einem anderen Zimmer geschlafen, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, ja. Während es ja auch ganz andere Reaktionen gibt, ja. Also wir wissen ja von Paaren, Da ist es dann das Tollste für den Partner, der zu Hause gesessen ist, wenn die dann gleich miteinander Sex haben. Ja, ja, also das wäre so das andere Extrem.
Gerade den anderen noch zu riechen, ja, und zu merken, sie hat
also
da jetzt mit.
Das ist dann vielleicht eher noch das, ist, was Aufreizendes, genau, hat. Ja. Ja. Da spielt dann die Eifersucht vielleicht oft nicht so die Rolle, aber vielleicht dann auch so die. Vielleicht kann es auch helfen, gegen die Eifersucht dann sehr in Kontakt zu gehen und dann auch gerade Momente der Zuwendung und Zuneigung dann zu erleben, direkt danach. Ja,
ja.
Genau. Und das ist vielleicht ein Punkt, der hat mir schon geholfen, dann auch so von dir Signale der Zuneigung oder der Zuwendung zu bekommen, so auch am nächsten Tag. Oder ich weiß einmal, als es mir wirklich währenddessen schlecht ging, das wusstest du auch schon vorher, dass ich mit der Situation jetzt nicht gut klarkam, dass du mir währenddessen irgendeine nette Nachricht, eine WhatsApp geschrieben hast, ja. Und das weiß ich noch, das hat mich irgendwie gerettet an dem Abend, ja. Und
ja,
ja. Genau.
Erinnere ich mich gar nicht mehr dran.
Ja, also dieses letztendlich für sich sorgen, mit sich selber Geduld haben, ja. Dann die Frage, wie Nähe-Distanzregulation zum anderen, will ich eher auf Abstand gehen jetzt erstmal, ist es gut für mich, und vielleicht meine Wunden lecken und dann wieder in Kontakt gehen, oder möchte ich sehr direkt Kontakt spüren mit dem anderen.
Ja.
Ja. Dasselbe gilt auch fürs drüber reden. Also das eine, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es hilfreich ist, miteinander zu sprechen, über die Situation, wie es jedem damit geht, auch über die Emotionen zu sprechen, dass das hilfreich sein kann, dass da auch Dinge gesagt werden können, die dann Ängste nehmen.
Ja.
Ja. Wo ich vorsichtig wäre, ist so über die konkreten Erlebnisse des Partners dann bei den Dates zu sprechen. Also da denke ich, da muss jeder auch rausfinden, was da gut ist. Also ich höre immer wieder von Leuten, die sagen, ich möchte es dann ganz genau wissen, weil es gibt mir ein Gefühl von Sicherheit und ein Gefühl von Kontrolle auch. Was haben die da gemacht und was läuft da eigentlich? Und das kann tatsächlich dann auch den Effekt haben, dass man das besser einschätzen kann und denkt, ja, okay, gut, wenn es so ist, dann so schlimm ist es ja dann auch nicht, oder das kann ich dann besser verknüstern.
Ja. Genau, die Frage, was will ich dann hören? Ja,
ja, ja, aber, will ich dann aber das eigentlich kann halt hören? Auch das Gegenteil sein. Genau. Also da gab es eben auch schon Momente, wo wir dann drüber gesprochen haben, da war vieles, wo ich dann dachte, ja, okay, jetzt kann ich das besser einschätzen, ist auch gut, aber dann sagst du irgendwas, das mir dann voll reinfährt, wo ich denke, scheiße, das hätte ich jetzt nicht hören wollen. Ja, ja, also so.
Kann dann auch passieren.
Ja, da können dann eben auch Dinge dabei sein, mit denen man dann eben nicht so gut zurechtkommt. Ja, ja. Und, ja, oder auch, da gab es Situationen, wo du dann ganz am Anfang, wo du dann auch gleich über Nacht weggeblieben bist, dann kamst du so zurück und warst so, man hat gemerkt, du warst noch völlig neben der Spur und bist überhaupt nicht so in der Familie angekommen und warst noch so
weggetreten
und erfüllt und euphorisch von dem, was da jetzt passiert ist und was du da erlebt hast, und ich dachte so, hallo, jetzt komm mal wieder hier
auch
an.
Was Verletzendes vielleicht.
Genau, und dann wusste ich, also da möchte ich jetzt nicht hören, was da, also du kommst da praktisch auf Wolke 7 da zur Wohnungstür reingeschwebt, und dachte, okay, bleib mir davon weg, was du da jetzt, also du warst ja auch so angefühlt, hättest am liebsten wahrscheinlich alles erzählt.
Genau.
Und da war mir gleich klar, okay, das möchte ich mir jetzt nicht geben.
Ich erzähle ja eh gerne.
Ja, ja, genau. Dann, vielleicht ein bisschen abgehobener ist oder ein bisschen weggetreten von der konkreten Situation, dann sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen, das hat mir geholfen. Also ich bin ja oft auch sehr, über die Ratio geht bei mir ja auch vieles, dass ich einfach Literatur gelesen habe, was mir sehr geholfen hat damals, war dieses schräge Buch. Jetzt machen wir mal hier Werbung, Schlampen mit Moral. Mhm. Sollte das nicht auch dieser Tage neu aufgelegt werden?
Ist es neu erschienen?
Ja,
noch überarbeitet.
Aha, genau.
Mit neuen Ergänzungen, Erweiterungen.
Ja, also das fand ich einfach hilfreich, mich überhaupt auch damit zu beschäftigen, dass es eben auch ein Beziehungsmodell ist, das viele andere leben und das man leben kann und das irgendwie geht, ja, und das irgendwie auch gut funktionieren kann und wie es gut funktionieren kann. Ja, und dann letztendlich auch die Vorteile zu spüren. Darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen. Dann auch, was für Vorteile es dann auch für mich hatte. Also auch wenn ich erstmal in der Situation war, du kannst die offene Beziehung nutzen, indem du eben andere triffst und ich erstmal nicht. Ja, ich hatte keine Gelegenheiten oder das hat nicht so gut funktioniert, weil ich einfach noch auch selber noch nicht so frei war, mich dann gut auf die Frauen einzulassen, die ich da getroffen habe. Dann aber in anderen Dingen zu merken, was ich da für Vorteile habe. Ja, also ich habe dann gemerkt, du bist viel großzügiger geworden in vielem. Ja, was zum Beispiel, also ich bin dann in der Zeit viel zu Freunden gefahren, ja, auch übers Wochenende. Ja, dass ich dann einfach Kumpels, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, die ich längst mal treffen wollte, dass ich das dann gemacht habe und zu denen gefahren bin. Und das war einfach total super für mich, dann sowas zu machen. Ja. Einfach mal aus der Familie raus, auch mal so von dir weg und einfach mal Freunde treffen, mit denen auch über das Thema sprechen zu können, aber einfach auch mal diese Freundschaften wieder zu pflegen, eine gute Zeit zu haben mit denen. Und das waren Aktionen, da hatten wir vorher immer große Diskussionen. Ja, ist es okay, kann man sich das rausnehmen und dann bist du das ganze Wochenende weg und so. Und da habe ich dann so eine neue Großzügigkeit gemerkt. Ja, okay, ich nehme mir gerade viel raus, so mit diesen Dates. Ja, dafür darfst du jetzt, oder ist es völlig okay, dass ich jetzt mal das Wochenende die Kinder nehme und du...
Ja, es war so insgesamt dadurch eine größere Offenheit und Freiheit da, also auch dem Partner
was gönnen,
zuzugestehen, dass er auch eben Raum für sich hat, sei es jetzt eben dafür, andere Partner zu treffen oder eben für andere Freunde Dinge, die ihm wichtig sind, genau. Dass das eben auch in Ordnung geht.
Ich habe dann damals mich für einen Fotokurs angemeldet, lauter solche Sachen gemacht, also überlegt, was würde ich denn mal dann, wenn es schon irgendwie mit den Dates nicht so läuft, wie ich mir das wünsche, was würde ich denn dann gerne machen? Und das hast du eben alles dann auch so unterstützt, ja, was eben vorher nicht so der Fall war, weil wir da in so einer gegenseitigen Nötigungsschleife und Missgunstschleife waren, ja, so auch diese unerfüllten Bedürfnisse, diese gegenseitigen Vorwürfe der unerfüllten Bedürfnisse.
Ja, das wissen wir so, wir hatten eine extrem symbiotische Beziehung, ja, und dann hat es sich daraus so entwickelt, ja, so dieses nein, man muss auch immer alles zusammen machen und wir sind eine Familie und dann
ja, darf oder wenn sich da niemand was einer rausnehmen. Was alleine macht, ja, dann ist es unfair.
Oder dann ist es auf Kosten des anderen, weil der dann halt die drei Kinder an der Backe hat, so ungefähr, fürs Wochenende und der hat dann mehr Stress, ja.
Ja, dadurch, das ist ja auch so, ich arbeite ja sehr viel und wenn ich dann noch sage, ich arbeite von Montag früh bis Freitag spät und dann fahre ich auch noch irgendwie durch die halbe Republik, um Leute zu besuchen, ja, dann, das war dann eben immer ein Punkt. Und das,
ja, aber es war so insgesamt auch für uns an der Zeit, uns da mehr Freiräume wieder zu verschaffen.
Genau.
Also das war für uns beide, glaube ich, ein großes Bedürfnis und für dich auch, unabhängig jetzt von der offenen Beziehung dann, ja.
Ja, auch darüber haben wir ja auch schon gesprochen, in monogamen Beziehungen, dass dann eben Bedürfnisse unerfüllt bleiben und der andere ist dann so schuld dran an den unerfüllten Bedürfnissen. Ja, also der andere ist so mein Schicksal. Weil ich mit der verheiratet bin, kann ich nicht das und das machen. Ja, oder weil ich mit diesem Typ in einer festen Beziehung bin, bleibt mir immer das und das verwehrt. Ja, und da wird dann durch die Öffnung der Beziehung wird es viel mehr möglich, dass jeder wieder mehr dafür verantwortlich ist,
für
seine Bedürfniserfüllung. Und das habe ich dann eben auch gemerkt und das hat mir dann geholfen, wie so auf der anderen Seite der Waagschale, ich gewinne gerade auch ganz vieles. Ja, also Eifersucht hat ja viel mit Verlustangst zu tun. Mir wird da was weggenommen. Und dann zu merken, ich gewinne gerade ganz viele Dinge auch. Das hat mir eben in dieser Phase auch sehr geholfen, damit besser umzugehen. Genau. Und was für uns ja dann auch ein Weg war, das ist jetzt vielleicht nicht für alle Paare in so einer Situation der richtige Weg, aber für uns war es dann auch gemeinsame sexuelle Aktionen oder so zu starten. Ja, also dass wir auf Partys gegangen sind, dass wir andere Paare getroffen haben, solche Dinge. Ja, und auch selber wieder viel mehr miteinander ausprobiert haben. Ja? Und das auch auf einer sexuellen Ebene oder auch in unserer Beziehung Dinge ausprobiert haben. Und das hat auch was wie Energie freigesetzt oder was ermöglicht und war letztendlich auch total heilsam, dann wieder mit der Eifersucht umzugehen.
Ja. Ja, wir haben auch offener über unsere sexuellen Wünsche gesprochen und überhaupt über unsere Bedürfnisse.
Ja.
Nur davor immer so das Gefühl, der andere muss das doch wissen oder ahnen.
Ja. Ja.
Wieso merkt er nicht, dass mir das und das fehlt oder ja. Man spricht nie darüber und so. Und
ja.
Genau, das war vielleicht auch so ein positiver Effekt dann davon.
Und dann noch ein Punkt, und der ist vielleicht völlig banal, ist, dass es auch einen Gewöhnungseffekt gibt. Ja? Also natürlich sind die ersten Male, in denen die Partnerin dann aus dem Haus geht, sind viel schmerzhafter als dann irgendwie das zehnte Mal, ja. Und das haben wir ja auch in der anderen Folge geschildert. Am Anfang ist es noch voll das Ding. Man sitzt dann zu Hause mit dem Kopfkino. Oh, was machen die jetzt? Und was macht sie mit dem Typen? Was macht der Typ mit meiner Frau? Und so. Und so kreisende Gedanken. Und dann irgendwann ist die Situation, dass man, dass du heimkamst und ich wusste gar nicht mehr, hast du jetzt ein Seminar gegeben oder warst du gerade auf dem Date? Ja, dass es dann in eigenen Beschäftigungen gedanklich dann gar keine Rolle spielt. Einfach weil es auch so schon so was Normales geworden ist, dass jeder von uns halt ausgeht und andere trifft. Ja. Und das kann dann sich immer wieder ändern, wenn jemand Neues ins Spiel kommt. Das habe ich dann gemerkt. Da musste ich mich dann auch jedes Mal wieder gewöhnen an den, auch wenn ich den nie gesehen habe. Aber ich musste mich dann an jeden neu gewöhnen. Aber auch das hat dann irgendwann nachgelassen, dass ich dann dachte, okay, ich verliere jetzt den Überblick, das ist irgendwie zu anstrengend. Okay, sei es drum, muss ich die jetzt alle irgendwie immer... Ja.
Ich hatte zwischendrin mal so Phasen, wo es echt noch viele waren, dann mal so kurz hintereinander.
Ja, genau. Da hast du an deiner Liste gearbeitet.
Ja, also, war vielleicht mal nötig.
Ja, das mal so als Rundumschlag der ganz praktischen Tipps und Tricks. Ich weiß jetzt nicht, ob das von Marco hilfreich ist, aber vielleicht ist was dabei, womit er was anfangen kann oder wo er anknüpfen kann.
Ja. Genau, und so grundsätzlich wollten wir auch noch anschauen, ja, was so, welche Facetten es überhaupt so auch gibt der Eifersucht. Mhm. Also was da für uns jetzt auch eine Rolle spielt.
Ja.
Und weil ich denke, das kann auch wieder uns Hinweise geben, wie wir uns damit auseinandersetzen können. Ja? Also wie wir vielleicht dann auch zu einem entspannteren Umgang damit kommen können.
Ja.
Ja.
Genau, ja, da hat ja Marco hat ja auch so einen interessanten Aspekt eingebracht, dass er darauf hinweist, dass es ja einen großen Unterschied macht, in welcher Konstellation im Beziehungsgeflecht ich stehe.
Yeah.
Ja, dass es einen großen Einfluss auf die Eifersucht hat. Vielleicht lassen wir gerade Marco nochmal zu Wort kommen.
Zum Thema Eifersucht, und zwar folgendes. Bei mir ist es so, also die Eifersucht hängt davon ab, in welcher Konstellation ich mich da befinde, also an welcher Stelle der Konstellation. Angefangen hat es bei meiner jetzigen Freundin und mir als Affäre. Ich war verheiratet, sie war in einer festen Beziehung und dann kurz vor der Heirat, hat dann sogar geheiratet. Unsere Affäre lief also vor der Heirat und nach der Heirat. Und in der Position, also ich als Affäre quasi, war für mich total okay, wenn sie Sex mit ihrem damaligen Freund hatte. Und ich hatte halt mit meiner damaligen Frau auch eine ganz normale Beziehung halt. Und wenn ich das jetzt so betrachte,
ist es so, dass ja, ich quasi der Primärpartner meiner Freundin bin und bei der Vorstellung, dass sie jetzt mit einem anderen Partner Sex hat oder Zeit verbringt, da kommt das Thema Eifersucht dann hoch. Also eine, genau die gleiche Situation, nur ich befinde mich irgendwie in einer anderen Position. Und der Aspekt ist irgendwie komisch für mich.
Willst du dann?
Soll ich mal anfangen? Ja, also ich denke schon, dass das eine ganz große Rolle spielt, ja, wie die Konstellation ist, was da so in mir dann eben auch anspricht. Also wenn ich jetzt derjenige bin, der zu einem bestehenden Paar so mit dazukommt, als neuer Partner, dann ist mir von Beginn an auch bewusst, auf was ich mich da einlasse, ja, dass da eben eine Paarbeziehung besteht.
Die anderen sind ja schon ein Paar.
Genau,
ja,
dass die miteinander offiziell vertraut sind, in Beziehung sind und ja, und dass ich kenne die Verhältnisse. Ja, die sind mir bekannt und ich lasse mich darauf ein. Ja, da habe ich schon eine entsprechend andere Rolle.
Beziehungsweise das macht ja vielleicht auch einen Reiz aus. Ja. Also ich lerne eine Frau kennen, die in einer festen Beziehung ist und vielleicht ist das Teil der Attraktion auch.
Möglich, ja, dass das auch nochmal mit
dazu kommt. Oder es ist so eine Hypothek, die ich halt in Kauf nehme.
Ja, und was vielleicht auch sein kann, ist, ich merke auch so, meine Rolle da ist eher so die, ich bin neu, ich bin aufregend ja, für diese Frau. Und das ist ja vielleicht auch eine interessante Position. Ja, der andere Partner, den hat sie vielleicht schon lange oder so, ja, und ich bin der, mit dem jetzt eben das Abenteuer gerade so im Gange
mehr
ist.
Mir erlebt sie was Neues.
Ja, ja, genau. Also das ist ja auch was, was mich in meinem vielleicht auch Selbstwertgefühl oder so in, auch stärkt, ja. Oder wo ich da auch mich positiv irgendwie auch wahrgenommen fühle und so. Mhm. Und deshalb vielleicht bin ich da in dieser Situation, habe ich keinen Anlass, da jetzt sehr eifersüchtig zu sein.
Nee, im Gegenteil. Also das ist ja auch... Also das kann ja auch einem selber schmeicheln. Da ist eine Frau, die ist in einer festen Beziehung und dennoch wendet sie sich mir zu, ja, und kriegt bei mir was, was sie bei ihrem Ollen nicht kriegt. Ja?
Genau.
Also,
ja, genau. Also insofern ist es nachvollziehbar und in der anderen Konstellation.
Warte mal noch, das hat auch, also für mich hat es eben auch mit diesem Besitzstand zu tun, ja. Also
aber das ist jetzt eher bei dem zweiten Beispiel, finde ich.
Ja, aber dieses erste Beispiel ist ja, ich dringe in das Revier von jemand anderem ein und bin der Eroberer. Ja? Also das ist auch irgendwie eine starke Position. Ich, ich erober jemand auf dem Terrain des anderen, wenn man so in Besitz, also in so mononormativen
Besitz. Ich wildere
Besitz,
in seinem Revier.
Ja, genau. Also so, ich spann sie ihm aus, aus dem Geschirr.
Schlimm, diese ganzen Ausdrücke, okay. Ja, und in der anderen Konstellation ist es ja so, dass ich meiner Partnerin da eine bestehende Beziehung habe, ja, und dann kommt da plötzlich jemand Neues dazu.
Der ist der Eindringling.
Der ist dann der Eindringling, ja, der ist der, der für mich vielleicht eine Bedrohung darstellen könnte, ja, der ist, und dann spüre ich eher den Impuls, meinen Besitz, mein Revier zu verteidigen. Ja,
und den anderen aus dem Feld zu schlagen.
Genau, und es macht mir Angst, ja, auch dann, dass sie mich verlassen könnte oder dass der andere toller ist als ich, ja, dass ich gegen da nicht mithalten kann irgendwie, ja, so, dass solche Gefühle da entstehen, ist, denke ich, völlig normal, ja, also in dieser Konstellation, dass es da stärker auch ist als in dem anderen Beispiel, ja, also ich denke, das ist
Und eben das Umgekehrte auch von dem, was ich vorhin gesagt habe. Der neu dazukommt, dem wendet sich die Frau zu, weil sie das mit ihrem Ollen nicht hat. Und in dem Fall, meine Frau wendet sich einem anderen zu, weil sie mit mir irgendwie was, weil ich es nicht bringe.
Ja, das ist sowas, genau. Ja, weil ihr bei mir was fehlt. Ja, ja, so, das genau. Holt sie
sonst,
sich jetzt
sonst
bei
würde
dem
sie
anderen.
Das ja nicht tun. Ja?
Genau, also dass solche Gedanken da dann auch stattfinden und so. Ja, und ich finde, was wir an den beiden Beispielen auch sehen, sind eben auch so diese verschiedenen Facetten oder Dimensionen der Eifersucht, die man vielleicht da so auseinander dividieren kann. Zum einen denke ich, es spielt Angst eine ganz große Rolle, ja, also so Verlustangst, ja, Angst, den Partner zu verlieren, vielleicht auch die Angst vor dem Alleinsein.
Ja.
Und dann auch so die Angst, nicht zu genügen, im Vergleich zu den anderen Personen schlechter abzuschneiden, irgendwie schlechter wegzukommen, nicht gut genug zu sein.
Ja.
Also so, wenn ich dann mich da so im Wettbewerb, in Konkurrenz mit den anderen sehe, ja, dass das dann auch eine Angst auslöst. Also das mal so.
Ja, ich meine, das ist ja eine, das ist dann, kann man ja als eine große Kränkung des Selbstwerts verstehen, so eine Situation oder für sich so konstruieren, ja. Also meine Partnerin wendet sich einem anderen zu und das ist erstmal eine Abwertung von mir, ich genüge nicht mehr,
mhm.
ja, und dann kann auch so eine Selbstabwertung folgen, dass ich sage, okay, ich bin offensichtlich nicht gut genug, ja, und der andere ist toller, ja.
Ja.
Und das ist ja sehr kränkend.
Mhm.
Ja.
Genau. Und ja, dann denke ich, das, was du auch noch hattest, so als Dimension, so dieses, was so aus dem mononormativen Denken auch resultiert, so dieser Besitzanspruch eben auf den Partner oder die Partnerin zu haben.
Mhm.
Ja, dass eben da auch so vieles tief in uns steckt, was wir während unserer Erziehung erlebt haben, was wir in den Vorbildern, in den Filmen, Geschichten erleben, wie Beziehung funktioniert. Ja. Und dass da eben, ja, das eben auch dann unter Umständen eine große Rolle spielt.
Ja, also das eine ist ja die Angst vor Verlust. Das zweite ist, dass es selbstwertkränkend ist. Und dann jetzt dieses Besitzstandsdenken hat, was du gerade ansprichst, ja dann noch dieses, sie ist mein Besitz oder er ist mein Besitz. Und es ist dann Unrecht, ja, von dem anderen. Ja?
Aber das find ich
und auch
so
total ehrverletzend, wenn ich das jetzt zulasse. Ja? Also nicht aber umsonst ist das ja das eins der Mordmotive Nummer eins. Ja, weil ich, also diese starken Emotionen und ich muss auch meine, also das sind ja dann diese Ehrenmorde, ich muss meine Ehre auch wieder herstellen und der andere hat ein Unrecht begangen oder meine Frau hat ein Unrecht begangen. Ja,
aber das ist so, finde ich dann immer wieder so verrückt, weil das ist sowas, was bei mir so gar keine Rolle spielt. Irgendwie, auch wenn ich, als ich vorhin nochmal hier aufgeschrieben habe, welche Dimensionen hat für mich Eifersucht, das kommt da gar nicht, einfach nicht vor. Irgendwie in meiner Denkweise gar nicht.
Ja, aber es ist ja stark verankert in unserer Gesellschaft und in vielen Religionen und Kulturen.
Aber
es ist
jetzt
ja ganz
für mich
stark
persönlich,
ja,
wenn ich mich jetzt mit meiner Eifersucht auseinandersetze, da kann ich nur sagen, dass es da gar nicht vorkommt, interessanterweise. Also eher so diese Ängste und vielleicht auch sowas wie Neid oder Wut. Also das sind nochmal so andere Emotionen, die auch nochmal, finde ich, da eine wichtige Rolle spielen. Also das kam mir auch gleich als Emotion Wut. Und zwar Wut auf den Partner. So, dass er mir jetzt da den Anlass gibt dafür, dass ich diese Eifersucht erlebe irgendwie. Dass er mir das antut. Ja, und das, wo er mich doch eigentlich liebt. Ja. Also das ist so eine Art von Wut, die dann mit reinspielen kann. Oder auch natürlich die Wut auf den anderen Partner
oder
den anderen Partner, genau. Mhm. Also, ja, dass die, ja,
also das ist
da in sein Leben getreten ist oder so sich so wichtig macht oder so viel Zeit beanspruchen möchte. Das sind so Dinge, wo ich vielleicht dann auf diese Person auch Wut empfinden kann. Ja, und dann eben auch Neid, also ich finde, das ist auch so ein Gefühl, was da mit schwingt. Und manchmal ist es so eine Vermischung auch von Eifersucht und Neid. Also das ist das, was ich bei mir kenne. Also das eine, was du ja vorhin gesagt hast, so in dem Moment, wenn ich jetzt auf einem Date bin und du hast Stress zu Hause, so dem Motto, sie hat jetzt eine gute Zeit und ich, was habe ich hier? Ja, so. Das ist ja eigentlich eher so ein Neidgefühl, was dann da auftaucht.
Genau.
Ja. Oder eben, ich habe vielleicht gerade keine Partner, mit denen ich das auch gerne erleben würde. Ja, so.
Wir haben eine offene Beziehung, das heißt, wir können beide sowas machen, aber irgendwie nur bei meiner Partnerin oder nur bei meinem Partner läuft es und bei mir halt nicht.
Genau, und ich will es doch auch haben und ich will das auch erleben. Ja, das ist dann eigentlich mehr so ein starkes Neidgefühl. Oder eben auch Neid darauf, dass jetzt diese andere Partnerin, mit meinem Partner, was Schönes erlebt, ja, was ich vielleicht gerade nicht erlebe.
Ja.
Ja, also wenn, das kenne ich zum Beispiel, war bei uns auch immer mal wieder Thema, so, wenn einfach bei uns dann manchmal einfach die Zeit, die wir miteinander verbringen, sehr viel geprägt ist von Alltagsthemen, Kinder, Familienmanagement, so. Und wir wenig Zeit haben, miteinander einfach auch mal in Ruhe was Schönes zu zweit zu machen. Und das dann irgendwie mehrere Wochen nicht stattfindet und du aber immer wieder dann zum Beispiel Melissa triffst und mit ihr so diese besondere, außergewöhnliche Paarzeit erlebst, ja, dann bin ich vielleicht darauf, dann ist es wie so eine Eifersucht, aber ich bin eigentlich auch neidisch darauf, dass sie das mit dir jetzt erlebt gerade und bei uns eben das nicht stattfindet. Ja, also ich würde das nicht so empfinden, wenn das bei uns auch so eine Rolle spielen würde. Ja, also
wenn das in der Balance wäre.
Genau, wenn eben, das so für mich, für mein Empfinden in der Balance wäre. Genau, dann hätte ich das nicht, dieses Eifersuchts-Neid-Gemisch-Gefühl in dem Moment.
Ja.
Ja, und das ist was ich jetzt aber auch schon auch im Austausch mit anderen gehört habe, dass das wohl was ist, was jetzt gerade in so einer Familienkonstellation eher was ist, was für Frauen ein Thema ist. Also, ja, ich weiß auch nicht genau warum, aber vielleicht auch gerade so mit der Kindersituation mehr zu Hause zu sein und vielleicht wirklich dann, wenn das so zu kurz kommt, das und dann aber das mit jemand anders stattfindet, das dann schwer ist auszuhalten.
Ja.
Also vielleicht ist es auch für Männer genauso, aber ich habe es nur ein bisschen mir eingefallen, dass
ich denke, das ist für Männer genauso
mit anderen, dass ich das jetzt eher dann
vielleicht noch im Vorgespräch ist ja bei uns so der Eindruck entstanden, dass es bei Männern nochmal, also dass da der konkrete Sex nochmal mehr eine Rolle spielt. Ja, also dass das mehr im Vordergrund ist, hat meine Partnerin mit einem anderen Sex. Ja, dass das da nochmal bei diesem Neid und Eifersucht nochmal mehr eine Rolle spielt. Also es jetzt vielleicht bei Frauen ist, aber das ist sicher nicht für jeden so, sondern nur von der Tendenz her.
Klischee auch ein bisschen.
Vielleicht auch ein Klischee.
Ja, so die Männer, die wollen nicht, dass ihre Frau von anderen geschwängert wird und die dann die Kinder aufziehen müssen. Die Frauen wollen nicht die emotionale Bindung verlieren und
den
so.
Den Support des Mannes,
evolutionstheoretisch begründete Geschlechterzeug.
Genau, seinen Samen kann er bei anderen verteilen, aber er muss bei mir bleiben.
Ja, aber vielleicht ist es einfach auch gesellschaftlich durch unsere patriarchalischen Strukturen irgendwie sowas gefördert. Das ist, wo es herkommt, wie auch immer. Genau. Ja, also es waren so eigentlich die Dimensionen, die mir da aufgefallen oder eingefallen sind. Hattest du da jetzt noch was?
Nee, da waren eigentlich so die Punkte, die ich mir überlegt habe, auch drin. Vielleicht noch ein Punkt jetzt nochmal von der Ausgangssituation für Paare, die eben mit einem traditionellen Beziehungsmodell oder mit einem monogamen Beziehungsmodell eben auch aufgewachsen sind und in monogame Beziehungen gelebt haben oder in einer monogamen Beziehung leben und dann den Schritt gehen in Richtung Polyamorie oder offene Beziehungen, dass mehrere Sexualpartner oder mehrere bedeutungshafte Liebesbeziehungen, dass die nebeneinander bestehen, ja, wenn das neu ist, dass das eben auch die Eifersucht eben ein Zeichen des Verlustes des romantischen, exklusiven Liebesideals ist. Ja, also ich gebe da diese Vorstellung dieser einen nicht austauschbaren, unbedingten Liebe auf. Ja, verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe das, aber ich hatte das halt nie. Also ich meine, ich bin einfach überhaupt nicht damit aufgewachsen. Das ist geil.
Ich will auch gar nicht sagen, dass das bei mir jetzt so eine große Rolle spielt, aber... Ich denke, ich gebe zu, dass ich da auch in solchen, über meine Herkunft haben wir ja auch gesprochen vor einigen Folgen, dass ich schon in so einem Bild aufgewachsen bin. Es gibt die eine große romantische Liebe oder die Beziehung und die Person heiratet man und wird mit der alt. Ja, und dann zu sagen, da gibt es jetzt noch andere Männer und andere Frauen da drin. Ja, das ist ja wie also ich wusste mich da wie von so einem Ideal, also oder auch so von so einem märchenhaften Bild da verabschieden oder von so einem Hollywood-Bild oder so einem religiös geprägten Bild. Und ich glaube, das spielt für viele schon eine Rolle. Ja, also bis hin zu diesem, dass wir uns den Vorwurf anhören müssen, das macht man nicht, das ist was Verwerfliches, so lebt man nicht, so das kann keine gute Beziehung sein, es kann keine Liebe sein. Mhm. Also das sind alles Zeichen davon, dass man von so einem romantischen, exklusiven Beziehungsideal ausgeht. Und dieses Ideal wird da fundamental erschüttert. Mhm. Ja, in dem Moment, wo man sagt, das ist okay, dass meine Frau andere trifft. Das ist okay, dass mein Mann eine andere trifft. Ja. Das ist ja.
Genau, und ich denke,
ja, das und ist da wird auch ja ein Wert verletzt, mit dem man vielleicht aufgewachsen ist oder der bislang wichtig war.
Ja. Genau, und ich denke, das ist eben auch so ein Entwicklungsprozess. Wenn ich jetzt gerade, wenn das mein Ausgangspunkt ist, ja, und ich dann eben auch so ein alternatives Beziehungsmodell leben möchte, ja, dann braucht es ja auch Zeit, dann so mein Weltbild sozusagen zu verändern und neu zu gestalten. Ja, und ich glaube, das ist ein Prozess, in dem auch die Eifersucht weniger wird. Ja, also das ist ja, denke ich, auch hilfreich dabei, sich da mit der Eifersucht auseinanderzusetzen, indem ich diese ganzen mononormativen Annahmen eben oder auch Grundprinzipien hinterfrage und für mich und an die Stelle, genau, und an die Stelle kommen dann neue Denkweisen, Sichtweisen über Beziehungen. Und durch diese neuen Sichtweisen, die ich in diesem Prozess entwickle, werde ich weniger eifersüchtig.
Ja.
Mal so meine Theorie.
Ja, ja, wir haben jetzt ganz viele so Normen aufgezählt, die ja durch so eine Lebensweise verletzt werden, ja, oder in Frage gestellt werden. Und indem ich einen neuen Zugang dazu finde, wie man eben auch Beziehungen leben kann, schafft es ja eine Neuorientierung, die vielleicht ganz viele Gründe für Eifersucht dann einfach den Boden entziehen.
Ja. Ja. Genau, also ich denke, das ist so ein Entwicklungsprozess, den braucht es und der braucht einfach auch ein bisschen Zeit.
Ja.
Und was wir auch in der letzten Folge ja schon kurz angesprochen haben, ist ja auch das Thema, dass manche das dann so darstellen, als wäre so das Ziel am Ende von diesem Prozess, wäre eifersuchtsfrei zu werden, ja, also das so loszuwerden, wie so dieses Laster, diese Schwäche, sondern ich entwickle mich jetzt zu einem höheren Wesen und dann empfinde ich keine Eifersucht mehr. Und das halte ich persönlich für unrealistisch. Ich denke, dass ich kann vielleicht so ausdrücken, dass für mich das Ziel eher ist, besser mit meiner Eifersucht umzugehen. Ja, also aber nicht, dass ich komplett eifersuchtsfrei bin. Ich glaube, ja, vielleicht gibt es Menschen, die wirklich sich dahin entwickeln und dann sich selber so erleben, möglich. Aber
ja, aber wir haben ja auch so in unserer Folge damals, hast du ja richtig gesagt, das ist ja auch ein Indikator dafür, wenn Eifersucht entsteht, dann auch in offenen Beziehungen oder in jeglichen Beziehungen, ja auch in Freundschaftsbeziehungen kann es ja Eifersucht geben, dass es immer ein Zeichen dafür ist, da gibt es was, ein Bedürfnis oder ein Wert, der bei mir gerade verletzt wird, und lass das mal anschauen. Mhm. Ja? Also erstmal eine Aufgabe für sich selber, das anzuschauen und sich dem auf den Grund zu gehen, was steckt da eigentlich dahinter? Ja? Warum geht es mir jetzt gerade so? Eifersucht, haben wir ja gerade gesagt, ist ja ein sehr unsauberes Gefühl, das sich aus ganz viel zusammensetzt, aus unterschiedlichen Ängsten, aus Neid, aus Wut. Und das mal nochmal genauer anzuschauen und dann auch miteinander anzuschauen. Wenn man da so einen gewissen Grad der Selbstklärung hat, dann miteinander in Kontakt zu gehen und zu schauen, was braucht es jetzt da?
Ja.
Und deswegen ist die Eifersucht, würde ich auch sagen, nichts, was man irgendwie leugnen muss oder wegdrängen oder was nicht sein darf, sondern ja, gerade annehmen, ranlassen, anschauen.
Was ja, ist und denn das? Auch als vielleicht für sich als hilfreiches Gefühl ja. auch zu sehen. Also nicht so, dass es was Schlechtes, was nicht sein darf, sondern nee, ich kann es für mich nutzen.
Ja.
Die, auch das Erleben von Eifersucht. Also das gehört mit dazu. Man kann es ja auch vielleicht vergleichen, wie jetzt ein Mensch, der zum Beispiel eine Angsterkrankung entwickelt und übermäßig viel Angst empfindet in bestimmten Situationen, ja, und der dann in der Therapie lernt, Strategien lernt, damit besser umzugehen und da so einen Weg zu finden, dass er sein Leben unbeschwert leben kann. Und trotzdem würde man sagen, wird der noch auch Angst erleben.
Ja,
also
natürlich.
Es gehört dazu und es ist ein normales Gefühl und auch wichtig für unser Überleben auch, ja, dass wir bei einer Gefahr Angst haben und dann entsprechend auch reagieren. Also auch das ist eine wertvolle Emotion. Und so ist es bei Eifersucht vielleicht auch, ja, dass so diese übermäßige Eifersucht nicht gut ist, sicher oder schwierig ist. Und gerade eben in offenen Beziehungen eine besondere Herausforderung darstellt, aber dass eben auch so ein bisschen Eifersucht oder ja, eben ein bisschen klingt jetzt so, nee, ich meine eher so, ja, dass die Eifersucht aber auch eine normale Emotion ist, die mir auch helfen kann, in meinen Beziehungen auch dann mich da zu orientieren und klarzukommen und meine, ja.
Ja, und mit dem Anschauen der Eifersucht wird sie ja auch oft kleiner oder handhabbarer. Oder ja. ich kann besser differenzieren und damit umgehen.
Ja.
Ja.
Genau, also wenn wir jetzt mal so die Schritte angucken, was jetzt da hilfreich wäre, ja, denke ich, ist es wirklich erstmal wahrzunehmen, dass ich Eifersucht empfinde und das so zuzulassen. Ja, und zu sagen, okay, das ist jetzt eben so und das ist auch okay und es darf auch sein. Also es ist nichts, was ich irgendwie wegdrängen muss oder so, sondern ich darf das auch spüren. Und dann im nächsten Schritt sich genauer anzugucken, ja, was lässt es denn gerade entstehen? Was steckt dahinter? Warum empfinde ich jetzt gerade so? Ja, und vielleicht wirklich so diese anderen Emotionen auch mal anzugucken. Was ist es eigentlich, was ich gerade da, was da so im Vordergrund steht? Jetzt in dieser Situation.
Ja. Und dann auch zu einer neuen Haltung zu kommen. Ich weiß nicht, nehme ich da jetzt was vorweg? Ja, also zu einer neuen Haltung, zu der Situation, zur Beziehung und auch zu meinen eigenen Mustern. Man kann ja in der Auseinandersetzung mit der Eifersucht ganz viel über sich lernen. Ja. Und also so ein Weg, dann mit der Eifersucht umzugehen oder auch weniger unter einer Eifersucht zu leiden, ist letztendlich ja auch zu einer, ich nenne es mal, Souveränität zu gelangen in der Beziehung auch. Also, und zwar im doppelten Wortsinn. Das eine, wie man umgangssprachlich sagt, souveräner zu sein, also vielleicht selbstbewusster, weniger angreifbar, sicherer in mir selber, und das andere auch souverän im Sinne von sein eigener souverän sein, also auch unabhängiger sein. Ja, und das ist so, das ist auch ein Konzept, das mir geholfen hat, das Konzept der Differenzierung von Snatch, raus aus so einer symbiotischen Beziehungsidee, sondern es sind in einer Beziehung treten zwei unabhängige Individuen in Kontakt, ja, die für sich aber bestehen können und die für sich eigenständige Personen sind und nicht nur durch das Miteinander und die Beziehung und die Symbiose miteinander eine Daseinsberechtigung haben oder eine Wertigkeit. Ja. Und wenn ich dahin komme, mir selbst auch sozusagen genug zu sein und mein eigener Souverän zu sein, dann kann ich auch wieder gut in Kontakt gehen mit meiner Partnerin oder mit verschiedenen Partnern, die eben dann auch wieder mit anderen in Kontakt sein können, ohne dass ich das immer als eine Kränkung meines Selbstwerts erleben muss.
Ja.
Das klingt jetzt vielleicht sehr abstrakt, aber ja, das ist ein Modell, das mir geholfen hat, sich auch in mir selber sicher zu sein und in mir selber eine Sicherheit zu haben und dann nicht so ausgeliefert zu sein dem, was jetzt die Partnerin macht.
Genau, also ja. So ein bisschen weg von der Abhängigkeit mhm. von der Partnerin oder dem Partner. Ja, ja, sondern ja. mehr so selbstständig zu sein im Leben. Mhm. Und vielleicht auch noch einen Schritt weiter, das vielleicht noch mal ein bisschen mehr auch so, ich mag das Wort immer nicht so, diese Selbstliebe irgendwie auch, aber das ist vielleicht noch mal einen Schritt weiter so, ich würde es vielleicht eher so beschreiben, so mit mir selbst im Reinen zu sein oder so in mir eine Zufriedenheit zu spüren, mit mir selber als Person.
Ja.
Ja, also das ist ja auch was, wo ich dann mich ja in mir selber gut fühlen kann.
Mhm.
Und unabhängig bin eben von den anderen Menschen ein Stück weit. Natürlich beeinflusst das auch mein Wohlempfinden oder Wohlbefinden oder so. Aber dass ich wie so eine Grundzufriedenheit in mir haben kann und nicht alles so aus der Beziehung ziehen muss.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja. So, das ist also diese Denkweise, mein Partner ist dafür verantwortlich, dass es mir gut geht.
Mhm.
Ja, dass ich glücklich bin und davon ein Stück wegzukommen.
Mhm.
Ja, ich glaube, das kann dann auch helfen.
Ja.
Und ist vielleicht noch mal ein Schritt weiter, als was du meinst mit Souveränität oder ist vielleicht was anderes.
Ja, vielleicht ein anderer Aspekt davon. Ja.
Ja.
Mhm.
Ja. Ja. Genau, aber das ist sowas, ja, was ich so in mir auch merke, was dass sich da verändert hat, auch in den letzten Jahren, ja, dass ich eben nicht so dir die Verantwortung gebe, dass ich glücklich bin, sondern dass ich sage, nee, ich bin selber für mich verantwortlich, dass ich glücklich bin, dass ich mich wohlfühle in meinem Leben, wie es ist, in meinen Beziehungen zu anderen Menschen, dafür die Verantwortung übernehme, so das ganze Paket, was damit zusammenhängt.
Ja.
Ja. Und dass das dann auch wiederum sich ganz stark auf das Empfinden von Eifersucht auswirkt.
Mhm. Ja, und letztendlich ist es ja wie so ein Balanceakt, oder man könnte es auch als eine Pendelbewegung beschreiben, immer wieder der Individualisierung oder Individuation, also ich bin mein eigener Souverän und dann wieder der Zuwendung in der Partnerschaft, also wo gehen wir wieder in Bindung, wo schaffen wir Verbindung, wo auch Intimität und Gemeinsamkeit, ja, also dass das wie so ein zwei Pole sind. Und in dem Zusammenhang fand ich das ganz interessant, in dem Buch von Friedemann Karik, der auch zu als eine Facette mit Eifersucht umzugehen beschreibt, er zieht es an einem Fallbeispiel auf und nennt es dann emotionales Yoga. Also praktisch so in die Dehnung atmen, wie beim Yoga. Mhm. Ja, also praktisch so, die Dehnung tut erstmal weh. Also da ist was Neues. Ich gehe aus meiner Komfortzone und dann lasse ich das aber zu und atme da rein und merke dann, wie der Schmerz nachlässt und wie es sich dann auch gut an, auch vor allem dann danach gut anfühlt. Also und das würde eben bedeuten, jetzt bei der Öffnung von einer Beziehung, schrittweise immer wieder behutsam in die Dehnung zu gehen. Also was ist jetzt gerade möglich, was probieren wir jetzt gemeinsam aus oder was probiert einer der beiden aus und beschreiten da Neuland und dann findet aber auch wieder die Zuwendung statt. Ja. Und so praktisch nach und nach so die Grenzen verschieben und Neuland zu erobern, ja, und praktisch die Beweglichkeit vergrößern.
Ja, immer besser
und sich dabei aber nicht überfordern, weil das führt jetzt, um in der Metapher zu bleiben, zum Bänderriss oder zu Schmerzen. Und,
genau, aber wenn ich das immer wieder dehne und immer wieder übe, dann wird es ein Stück weit auch besser aushaltbar oder sogar normal oder angenehm.
Ja.
Genau, es passt eigentlich gut.
Es erhöht den Handlungsspielraum,
Ja, was wir noch gar nicht jetzt hatten, was eigentlich, ich glaube, wir hatten es bei der letzten Folge mal kurz angesprochen, ist auch so dieses, so sich für den anderen freuen können.
Ja.
Oder? So dieses, was im Englischen oft als Compersion, so ein konstruiertes Wort.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was sich zusammensetzt.
Compassion steckt auf jeden Fall
Passion
drin.
Und ich weiß es nicht, was das zweite Wort sein soll, müssen wir mal noch googeln. Ich freue mich, weil ich meinen Partner liebe, freue ich mich, wenn er schöne Erlebnisse hat, wenn er auch eine gute Zeit mit anderen haben kann.
Ja.
Und es fühlt sich für mich gut an.
Mhm.
Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, da fehlt mir was dadurch, da wird mir was weggenommen, ich verliere was, sondern eher, es ist eher so ein positives Gefühl.
Ja.
Ja, und das muss ich sagen, das habe ich eigentlich so ziemlich von Anfang an so erlebt, dass das bei mir eigentlich immer irgendwie da war, so dass ich, also es fiel mir nicht so schwer, das zu empfinden.
Mhm. Ja, das kam dann bei mir irgendwann auch, ja, als ich dann eben in dem Ganzen eben eine größere Sicherheit und Souveränität gewonnen habe in unserem Beziehungsmodell und da auch meinen eigenen Modus gefunden habe, dass ich mich dann auch total mitfreuen konnte, was du erlebst und was du machst und das auch gut in das Bild von meiner Partnerin integrieren konnte. Das gehört dazu, zu der Partnerin, die ich liebe, dass sie eben auch solche Dinge macht und solche Dinge erlebt und dann, dass ich mich da mitfreue. Ja? Mhm. Bis hin zu dann zuzuschauen, wenn du mit anderen am Start bist und sich dann darüber zu freuen, dass du gerade eine gute Zeit hast. Ja.
Ja. Ja. Sind wir fertig am Ende?
Sicher fallen uns jetzt wieder 1000 Sachen ein, dann im Nachhinein. Ja.
Hm.
Ja, vielleicht muss es mal da noch eine dritte Folge geben zu dem Thema. Genau. Es ist ja also nie zu Ende.
Es steckt viel drin. Und wir sind auch gespannt, von euch zu hören, was ihr dazu noch zu sagen habt, anzumerken habt, dass eure Erfahrungen sind, was euch geholfen hat, auch da mit Eifersucht umzugehen. Also schreibt uns gerne entweder bei Insta in die Kommentare oder auch als Nachricht dort oder eben auch als E-Mail.
Mhm.
Freuen wir uns. Und ja, überhaupt.
Hast du Twitter erwähnt?
Nee.
Also auch. Ja, du stimmt, unterschlägst immer meine Amöbenbubble auf Twitter. Ja.
Genau, auf Twitter sind wir auch zu finden unter Hannes und Lena, oder?
Hannes Lena, glaube ich.
Okay. Ja, also abonniert uns, folgt uns und ihr findet uns auch unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt.
Mhm.
Und ja, wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.